ARD.
Sie nehmen dir alles weg. Geld und wenn du einen Esel besitzt, dann den. Sie haben vor unseren Augen Leute umgebracht und Mädchen vergewaltigt.
Wie viel wisst ihr eigentlich über den Bürgerkrieg im Sudan? Mehr als 150.000 Menschen sollen dort getötet worden sein. Rund 12 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Fast 25 Millionen leiden an Hunger. Die Hälfte der Bevölkerung. Seit 2023 herrscht ein brutaler Machtkampf. Die sudanesische Armee unter Abdel Fattah al-Burhan kämpft gegen die RSF-Miliz von Mohamed Hamdan Dagalo. Beide Seiten begehen schwere Kriegsverbrechen. Die Rede ist von ethnischen Säuberungen, Massenvergewaltigungen und systematischer Gewalt gegen Zivilisten. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten humanitären Katastrophe unserer Zeit. Es ist die größte Flüchtlingskrise der Welt und keiner schaut hin. Genau deshalb wollen wir heute im Weltspiegel-Podcast dorthin sehen. Mit Ramin Sina, unserem Korrespondenten im ARD-Studio Kairo, der aus dem Sudan berichtet, und mit Zain al-Khatir, der vor Jahren aus dem Sudan fliehen musste und heute in Deutschland lebt. Vor 2 Jahren hat er in seiner Heimat eine Schule aufgebaut. Denn Bildung, die wird in Kriegen oft als erstes zerstört. Darum geht es heute im Weltspiegel-Podcast. Wir wollen die Welt ein Stück verständlicher machen. Jede Woche mit den ARD-KorrespondentInnen. Ich bin eure Host, Nathalie Amiri. Heute ist der 4. September 2025. Es gibt kaum Bilder aus dem Sudan. Und sind wir ehrlich, hören tun wir jetzt auch nicht gerade oft von dieser, ich habe es gerade gesagt, schlimmsten humanitären Katastrophe der Welt. Unser Korrespondent Ramin Sina war im Frühjahr im Sudan und hat jetzt in Ägypten mit sudanesischen Flüchtlingen gesprochen. Hallo Ramin.
Hallo Nathalie.
Sag mal, warum ist es so schwer, in den Sudan zu gelangen und dort zu drehen und warum bekommen wir so wenig Bilder aus dem Sudan?
Also es war sehr lange schwierig, in den Sudan zu kommen seit Kriegsbeginn. Also der Krieg ist im April 2023 eskaliert und dann haben wir knapp 2 Jahre kein Visum bekommen von dem sudanesischen Militär. Man braucht ja in solchen Ländern immer zumindest eine Konfliktpartei, die einem sagt, okay, ihr könnt kommen, ihr seid sicher, wenn ihr euch an die Spielregeln von uns haltet und ihr kriegt eine Drehgenehmigung. Das ist nicht geschehen, auch kein Visum. Und auf der anderen Seite die andere große Konfliktpartei, Kriegspartei, die RSF, die vor allem ja Darfur kontrolliert, die hat uns und Journalisten generell auch nicht reingelassen. Das hat sich dann vergangenen Herbst, Anfang dieses Jahres geändert. Da war wahrscheinlich die Denke beim sudanesischen Militär, dass man ja zeigen müsse der Welt, wie schlimm der Feind, die RSF sei. Und dann sind mehrere auch westliche Fernsehteams reingelassen worden, wir auch. Da fliegt man dann nach Port Sudan. Das ist die größte Hafenstadt im Sudan am Roten Meer. Dort ist es verhältnismäßig sicher. Und dann konnten wir über Landweg über 2 Tage bis in die Region der Hauptstadt Khartoum gelangen. Wir waren in Omdurman, das ist die zweitgrößte Stadt. Und da einfach eng begleitet von der sudanesischen Armee konnten wir drehen. Wir konnten unsere Wünsche äußern, was wir drehen wollen. Aber damit ist man natürlich auch eingeschränkt in dem, was man drehen kann. Es war spannend. Man kriegt auch immer wieder Material von der anderen Seite, von der RSF. Die posten auf ihren Social-Media-Accounts teilweise grauenhafte Videos, wie sie Menschen töten, ermorden. Und dann kommt auch immer wieder vereinzelt Material raus aus Gegenden, wenn Menschen geflohen sind. Das wird dann über die Grenze geschmuggelt, beispielsweise in den Tschad hochgeladen. Aber es ist deutlich weniger Material, als jetzt beispielsweise, was aus Gaza rauskommt.
Diese beiden Generäle, die waren ja mal Verbündete und wurden dann zu Rivalen. Sag mal, um was es geht. Wie ist der Status quo?
Es geht vor allem um Macht im Sudan. Politisch ist einiges passiert in den vergangenen 6 Jahren. Es gab den Langzeitherrscher Omar al-Bashir, der wurde 2019 gestürzt. Und dann gab es einen großen Teil der sudanesischen Bevölkerung, die eingefordert haben und die gehofft haben, dass es die Möglichkeit gibt auf einen demokratischen Übergang, dass vielleicht eine zivile Regierung an die Macht kommt. Das hatten dann im Momentum der Revolution auch der Militärchef al-Burhan der Bevölkerung zugesichert und Dagalo, der Chef der Rapid Support Forces. Rückblickend kann man sehr klar sagen, das hatten auch damals schon viele befürchtet, dass beide nie wirklich die Intention hatten, die Macht abzugeben an eine zivile Regierung. Und deshalb haben sie im Momentum der Revolution kurz quasi zusammengehalten. Aber irgendwann ist dann der Machtkampf zwischen den beiden eskaliert. Es ging darum, dass Al-Burhan, der sudanesische Armeechef, wollte, dass die RSF sich eingliedert in die nationale Armee. Das wollte Dagalo wiederum nicht. Und dann gab es noch zahlreiche andere Gruppierungen im Land, die auch Angst hatten, dass sie ihren Einfluss verlieren. Islamistische Bewegungen, auch lokale Milizenchefs. Und es war eine Situation, in der die zivilen Kräfte keine Truppen auf ihrer Seite hatten und wiederum die zwei mächtigen Generäle zehntausende Soldaten. Und dann ist das über Nacht, 15. April 2023, auf den Straßen von Khartoum sehr schnell, sehr krass eskaliert.
Und wo sind wir heute? Also wer hat wie viel Land eingenommen? Wer hat wie viel Macht und in welche Richtung geht es?
Ja, wir sind nicht arg viel weiter, Nathalie. Also 2,5 Jahre nach Kriegsbeginn haben wir den Sudan politisch quasi geteilt. Der Westen des Landes, also die große Region Darfur und auch noch ein Teil von anderen Bundesstaaten, wird de facto kontrolliert von den Rapid Support Forces, also von Dagalo, von diesen sehr berüchtigten Milizen. Dagalo hat sich vergangene Woche als Regierungschef vereidigen lassen dort. Also er hat quasi eine Parallelregierung ausgerufen. Und die sudanesische Armee, die war zu Beginn des Krieges sehr in die Defensive gedrängt. Die musste die Hauptstadt Khartoum aufgeben, Omdurman, die größten Städte, die Städte, das Ballungszentrum direkt am Nil. Das hat sie aber dann im Laufe des vergangenen Jahres zurückerobert, sodass wir heute sagen können, der Sudan ist de facto geteilt.
Der Konflikt im Sudan brach offen im April 2023 zwischen den regulären Streitkräften und den sogenannten Rapid Support Forces, RSF, aus. Nachbar Ägypten und Russland unterstützen materiell die Regierungsarmee, während die Vereinigten Arabischen Emirate den RSF anscheinend auch direkt, aber verdeckt helfen. Ein Drohnenangriff auf die Stadt Port Sudan im Mai, gleichzeitig Sitz der regulären Regierung, wird den Vereinigten Arabischen Emiraten unmittelbar zugeschrieben. Moskaus Unterstützung für die Regierung soll eine russische Basis in Afrika selbst ermöglichen, nachdem die Präsenz in Syrien nach dem Sturz Assads fraglich geworden ist. Der westliche und sehr arme Nachbarstaat Tschad grenzt direkt an von den RSF kontrollierte Gebiete Sudans an und erlaubt den Vereinigten Arabischen Emiraten Waffenlieferungen durch das eigene Land an die RSF.
Der Sudan hat viele Bodenschätze. Der Sudan hat große Goldvorkommen. Die liegen vor allem im Nordwesten des Landes, werden zu großen Teilen von Dagalo kontrolliert. Die Vereinigten Arabischen Emirate gelten als das Land, das am stärksten involviert ist in diesen Krieg und die vor allem als Waffenlieferant dienen für die Rapid Support Forces. Und da werden Waffen geschmuggelt, da werden auch Söldner rekrutiert, beispielsweise aus zentralafrikanischen Ländern, aber auch aus Südamerika. Es gibt zahlreiche Indizien, Beweise, dass beispielsweise kolumbianische Kämpfer über die Vereinigten Arabischen Emirate in den Sudan geflogen wurden, um dort zu kämpfen, an der Seite der Rapid Support Forces. Also es sind auch viele Söldner dort vor Ort und den Vereinigten Arabischen Emiraten, denen geht es zum einen drum, dass sie Zugang haben zu den Goldvorkommen im Sudan. Und der große Wunsch der Emirate wäre, wenn Dagalo das ganze Land erobern könnte, dass sie dann auch Zugang bekommen zum wichtigsten Hafen Port Sudan am Roten Meer. Aber da sind sie jetzt aktuell weit von entfernt.
Und der Wunsch der Menschen?
Ja, der Wunsch der Menschen, mit allen, denen ich reden konnte, ist Frieden. Also das ist ein ganz übler, brutaler Krieg. Also 50 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen. Der Großteil der Bevölkerung ist unter 30 Jahre, viele junge Menschen mit Hoffnungen, mit Träumen. Und die sahen die Möglichkeit, nachdem dieser Langzeitherrscher Omar al-Bashir gestürzt wurde, dass sie das Land prägen können. Und 6 Jahre später sind große Teile des Landes zerstört. Ja, wir sind da durch Omdurman gefahren und die Straßen, jedes Haus, da sind hunderte Einschusslöcher. Da gibt es kaum ein Haus, was unversehrt noch steht, da sind die Dächer eingestürzt. Also das ist wirklich ein Schlachtfeld, wie ich es so zuvor noch nie gesehen hatte. Und das müssen die Menschen ja alles wieder aufbauen. Wer soll das aufbauen? Wer zahlt dafür? Das ist wirklich eine sehr schwierige Lage, in der sich dieses Land befindet und für die Menschen. Der Krieg ist nicht gelöst. Es gibt ja weiter diesen Konflikt. Es gibt keine Vermittlungsversuche, die aktuell irgendwie darauf hindeuten, dass es eine Chance gibt, dass sich die RSF und die sudanesische Armee befrieden, dass es eine Einigung gibt. Also eigentlich kein Hoffnungsschimmer aktuell.
Und sag mal, hast du ein Gefühl oder ein Gespür davon bekommen, ob die Menschen sagen, Dagalo ist besser oder Al-Burhan ist besser, und spaltet sich dadurch die Gesellschaft? Oder ist es einfach so, dass man sagt, beide sind Kriegstreiber, beide sind Verbrecher, die müssen beide gehen?
Also wir waren natürlich in dem Gebiet, das von der sudanesischen Armee kontrolliert wird. Da hat sich keiner getraut, uns ins Mikro zu sagen, die sind beide gleich schlimm, Al-Burhan ist auch ein Kriegsverbrecher. Nein, da ist ganz klar die Sichtweise auf diesen Krieg, die RSF, das sind Terroristen, das sind Menschen, die ethnische Säuberungen an indigenen Volksgruppen in Darfur begehen. Das sind die Bösen, und die sudanesische Armee sei die Gruppierung, die das Land verteidigt. Wenn man mit Sudanesinnen und Sudanesen im Ausland spricht, in Kairo, wir haben knapp 1 Million Sudanesinnen und Sudanesen in Kairo, wo ich auch lebe, dann gibt es sehr viele Menschen, wo ich das Gefühl habe, die lehnen beide Seiten ab. Und ich glaube auch, dass zu Beginn eher Al-Burhan als derjenige gesehen wurde, also die sudanesische Armee, die versucht, die alten Machtverhältnisse zu verteidigen, und dass man ihn sehr stark abgelehnt hat. Aber dass die Kriegsverbrechen, die auf beiden Seiten begangen wurden, von der RSF in Darfur aber so grauenhaft sind und so viele, also dieses Abschlachten von Menschen, die einfach einer anderen Volksgruppe angehören, von den Vergewaltigungen an den Frauen, also die Liste ist endlos lang, dass ich das Gefühl habe, dass es viele Sudanesinnen und Sudanesen gibt, die sagen, im Vergleich diese beiden üblen Varianten, dann doch lieber die sudanesische Armee.
Und gibt es irgendeine Macht von außen, die den Konflikt beenden kann? Also kann man diese zwei Kriegstreiber erpressen?
Ja, man könnte den Geldhahn abdrehen. Ich glaube schon, dass es ganz entscheidend ist, was die Vereinigten Arabischen Emirate machen. Und ich glaube, dass das auch ein Land ist und eine politische Führung in Abu Dhabi, die selten beleuchtet wird, die nicht nur im Sudan, die auch im Jemen ganz großen Einfluss hat, ganz groß mitmischt. Und die haben enge Beziehungen nach Ostlibyen, wo Khalifa Haftar, für viele ein Warlord, regiert. Und Libyen wiederum hat eine direkte Grenze mit dem Sudan, wo wiederum die Truppen der Rapid Support Forces sind. Da wird Nachschub geliefert, was Waffen angeht, was Geld angeht, was Soldaten angeht. Und wenn man das natürlich stoppen würde, dann würde die RSF ja, irgendwann würde das Geld ausgehen. Und so eine Gruppierung, die zu großen Teilen auch aus Söldnern besteht, nicht nur aus Söldnern, aber auch aus Söldnern, wenn diese Menschen nicht bezahlt werden, dann wird es schwierig.
Aber gibt es so einen Druck?
Diesen Druck gibt es nicht. Diesen Druck, die Vereinigten Arabischen Emirate sind ja Verbündeter zahlreicher westlicher Länder. Ja, ich glaube, also wie oft wird denn über diesen Krieg berichtet in der westlichen Welt? Das ist sehr selten. Das scheint sehr weit weg für viele Machthaber und für viele Mächtigen. Und ich glaube nicht, dass es ein Konflikt ist, den man so eine hohe Priorität einräumen würde, ob das in den europäischen Hauptstädten ist oder in Washington, dass man sagt, wir gehen das Risiko ein, dass wir es uns mit einer sehr finanzstarken Macht am Golf verscherzen. Deswegen sehe ich da wenig Druck. Und wiederum in Ostafrika gibt es auch Länder, beispielsweise Kenia, die haben Dagalo, also den Anführer der RSF, mit einem roten Teppich empfangen. Ja, also es gibt auch umliegende Staaten, die nicht nur abgewartet haben, wer gewinnt das, sondern die sich eher erhoffen, dass Dagalo gewinnt. Und dann gibt es wiederum Ägypten beispielsweise, das die sudanesische Armee unterstützt. Also wie so oft in Kriegen, beide haben Verbündete, und ich sehe aktuell keine Macht auf der Welt, die so viel Druck ausüben würde, dass sie sich wirklich an den Verhandlungstisch setzen.
Und Ägypten wünscht sich wahrscheinlich auch, dass der Bürgerkrieg bald endet, weil nach Ägypten fliehen ja wahnsinnig viele. Du hast ja auch gerade gesagt, du lebst selber dort und hast jetzt für den Weltspiegel auch eine Sudanesin getroffen. Wie war die Begegnung?
Das war Salma Awad, 33 Jahre alt, aus Khartoum. Sie ist eine von 9 Geschwistern und sie ist als einzige geflohen aus dem Sudan. Ihre 8 Geschwister sind noch vor Ort. Und so war mein Eindruck, eine sehr konservative Familie. Es gab einige der Brüder, die das nicht gut fanden, dass sie alleine geflohen ist nach Ägypten. Aber sie wollte raus. Sie war Teil dieser ja, Demokratiebewegung im Sudan in den vergangenen Jahren eben die Hoffnung hatten auf ein anderes politisches System in dem Land. Und als sie gemerkt hat, dass das alles nicht möglich ist und als sie dann durch Khartoum geradelt ist mit ihrem Fahrrad, sie ist unheimlich fahrradbegeistert, hat als Fahrradkurierin gearbeitet im Sudan. Und dann, sie ist dann aber durch die Straßen von Khartoum geradelt und dann haben Scharfschützen auf sie gezielt. Und dann hat sie gesagt, okay, ich muss hier raus, ist dann nach Ägypten geflohen und ist jetzt weiterhin mit diesem Fahrrad unterwegs. Das Erste, was sie sich gekauft hat in Kairo, ist ein Fahrrad und sie arbeitet als Fahrradkurierin. Es ist nicht so leicht für viele Sudanesinnen und Sudanesen in Ägypten Arbeit zu finden, legal Arbeit zu finden, und so schlägt sie sich so durch. Und dann hat sie schon Fußball gespielt im Sudan und viele der Frauen, die früher mit ihr in der Mannschaft waren, die leben heute in Kairo und wenn sie Zeit haben, dann treffen sie sich, spielen Fußball und ja, wie so eine Ersatzfamilie im neuen Land.
Wie nehmen die Ägypterinnen und Ägypter die Geflüchteten aus dem Sudan auf?
Kann ich pauschal so nicht sagen. Ich glaube, viele sind sehr gastfreundlich. Die verstehen, dass das ein Ausmaß von Horror und Schrecken im Nachbarland ist, dass ein Verständnis da ist, weshalb diese Menschen fliehen. Wie auch überall auf der Welt gibt es kein Land, was Geflüchtete aufnimmt, wo alle sagen, oh prima, das ist ja super. Ägypten hat 3 große Grenzen. Einmal mit Libyen, kein stabiles Land. Einmal mit dem Sudan, ein Land mit dem vermutlich einem der übelsten Kriege, die es aktuell gibt. Und dann noch eine Grenze mit Gaza, wo ja auch 100.000 Palästinenser geflohen sind. Also sehr instabile Region um Ägypten herum. Aus jedem Land fliehen Menschen nach Ägypten. Und es gibt viele Ägypterinnen und Ägypter, die das nicht gut heißen und die sich nicht freuen, dass Geflüchtete kommen. Alltagsrassismus. Da erzählen viele Sudanesinnen und Sudanesen von. Salma ist einfach vom Typ so gewesen, dass sie jetzt niemand ist, die sich beschwert. Sie hat nicht gesagt, oh, es ist so schwierig mit der Arbeit, legaler Aufenthalt staatlos ist so schwierig. Sie ist vom Typ, glaube ich, nicht so. Sie versucht es positiv zu sehen. Sie fährt von einer Apotheke zur nächsten, sagt, kann ich irgendwo irgendwas ausliefern? Und auch ihre Freundinnen habe ich so erlebt, dass sie eher dankbar waren, dass sie in einem Land sind, wo sie sicher sind, zumindest was ihr Leben angeht, und nicht Angst haben, dass eine Rakete morgen einschlägt oder ein Scharfschütze auf sie zielt.
Und hat sie einen Wunsch, eine Hoffnung, woraufhin sie arbeitet?
Sie hat verschiedene Wünsche geäußert. Ja. Also mein Eindruck war, dass sie zum einen natürlich geflohen ist aus dem Sudan, weil es dort Krieg gibt, weil es lebensgefährlich für sie ist. Sie aber auch Schwierigkeiten hat als Frau mit gewissen konservativen Sichtweisen im Sudan, sodass sie jemand ist, die, glaube ich, lieber außerhalb des Sudan leben würde, gerne nach Europa kommen würde, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass es wirklich friedlich ist im Sudan und eine politische Situation, mit der sie sich identifizieren kann, dann wäre ihr großer Wunsch, zurückzukehren, Fußballakademie gründen für Frauen, Lieferdienst gründen für Mädchen und den Fahrräder stellen, so hat sie sich ausgedrückt. Wir hoffen drauf, ja. Sie ist 33, also hoffentlich hat sie noch ein langes Leben und kann das irgendwann umsetzen.
Sag mal, noch eine Frage zu der Berichterstattung über den Sudan. Warum wird so wenig berichtet?
Gut, aus europäischer Sicht scheint der Sudan immer weit weg. Da kann man auch hinterfragen, ob das wirklich so weit weg ist. Ja? Es ist ja nur, also das Thema Migration ist in Deutschland ja ein riesiges. Sudan ist die größte Geflüchtetenkrise der Welt laut UN. 11 bis 12 Millionen Sudanesinnen außerhalb des Landes schon auf der Flucht, 3 bis 4 im Land auf der Flucht. Und dann ist nur noch ein Land, Ägypten, und dann ist schon das Mittelmeer da. Und wenn sich die politische Situation nicht beruhigt im Sudan, dann gibt es bestimmt viele, die irgendwann diese Option Europa wagen, diese lebensgefährliche Fahrt über das Mittelmeer. Das wollen sie nicht. Ich glaube aber ganz generell, dass Sudan einfach weit weg wirkt für viele Europäer. Und dann gibt es ja noch viele andere grausame Kriege auf der Welt, Ukraine, Gaza. Und dass einfach der Fokus dort höher ist, wobei die Vorwürfe Völkermord, ein Vorwurf, den wir immer wieder rund um Gaza hören, dieser Vorwurf ist auch im Sudan. Also diesen Vorwurf gibt es auch an der RSF, dass sie Völkermord, ethnische Säuberungen begehen würden. Und trotzdem ist die Berichterstattung ein Bruchteil.
Wann hast du wieder vor, einzureisen? Bei all deinen ganzen anderen Ländern. Ich weiß, du hast eine lange Liste. Wie viele Länder müsst ihr bedienen im Studio Kairo?
Wir bedienen 15 Länder im Studio Kairo und einfach einige große Konfliktländer. Ne? Libyen, politisch ungelöst, Sudan, Libanon, Syrien, die ganzen Golfländer, die auch spannend sind, wo auch viel in Bewegung ist, gesellschaftlich, politisch. Jemen, auch weiterhin militärisch und politisch nicht gelöst. Wir sind insgesamt 5 Korrespondentinnen und Korrespondenten in Kairo und wir hoffen, dass einer von uns dieses Jahr nochmal in den Sudan kommt.
Ramin, vielen Dank für all diese spannenden Einblicke in ein Land, das ziemlich weit weg ist und uns doch mehr interessieren sollte. Danke dir.
Gerne, Nathalie.
So, jetzt springen wir gedanklich von Kairo zurück in den Sudan. In unserem Podcast wollen wir nämlich gerne noch eine sudanesische Stimme zu Wort kommen lassen, Zeynal Khatir. Zeynal Khatir musste 2013 aus seinem Heimatland, dem Sudan, fliehen, weil er politisch verfolgt wurde. Heute lebt er in Deutschland und hat über seine Flucht aus dem Sudan, die 2 Jahre lang gedauert hat, ein Buch geschrieben, ums Überleben kämpfen, heißt es. Und er ist kurz vor Ausbruch des Bürgerkriegs in den Sudan zurückgekehrt und hat dort mit dem Verein Die Hoffnungsmacher eine Schule gebaut. Zeynal Khatir, guten Tag.
Guten Tag.
Sagen Sie, wie geht es Ihnen, wenn Sie Bilder aus dem Sudan sehen?
Also mir wird wirklich nur schlechter, wenn ich die Bilder aus dem Sudan sehe, weil die Lage im Sudan immer noch so schlimm ist, dass man wirklich nicht vorstellen kann.
Was sehen Sie da? Wie ist die Lage?
Also die Lage im Sudan entwickelt sich immer schlimmer und schlimmer und das ist wirklich sehr schade.
Was erfahren Sie von Ihrer Familie? Die ist ja vor Ort. Wie geht es Ihnen? Was erzählen Sie ihnen?
Die Familie leidet gerade sehr, weil da im Sudan gar keine Sicherheit gibt. Und gerade wo meine Familie leben, die konnten nicht mehr rausgehen, nicht mehr aus diesem Ort gehen, weil die immer verfolgt werden. Und die leben in einer Lage, die wirklich ich hier nicht mal richtig vorstellen kann. Gleichzeitig, es gibt keine Sicherheit und die werden verfolgt und ehrlich gesagt, mein Bruder ist ja Arzt und der arbeitet gerade auch dort. Der hat mir erzählt, dass er nicht mal aus dieser Ort nicht mal rausgehen kann und nicht mehr da bleiben kann. Also man kann nicht mal rausgehen und man kann nicht mal bleiben, weil die Sicherheit in beiden Situationen nicht mehr da ist.
Wie gefährlich ist es, mit Ihrer Familie zu kommunizieren, zu telefonieren?
Auf jeden Fall auch sehr schwierig, weil die haben auch keinen Empfang. Die haben nur WLAN ab und zu, Starlink. Und das wird auch manchmal abgeschaltet.
Und wie schaffen es die Menschen, trotz der Gewalt und der unsicheren Lage der Vertreibung, den Alltag aufrechtzuerhalten?
Es ist wirklich sehr dramatisch, die Lage da, dass man von hier niemals vorstellen kann, wie man da lebt. Und deswegen, die hoffen dass immer, dass die Lage besser wird, aber ich denke nicht. Weil Al-Fasha ist ja von uns auch nicht so weit entfernt, 3 Stunden lang mit dem Auto. Und da wird seit über ein Jahr jetzt kein Essen reingegangen. Und nicht mal eine Person da von Al-Fasha rausgeht. Und ja, es ist wirklich sehr schlimm.
Es fliehen ja, habe ich gelesen, 10.000 Menschen wöchentlich. Wohin fliehen die?
Die fliehen meistens Richtung Tschad oder in Nachbarländer. Aber die werden auch da nicht richtig so Sicherheit geben, weil Tschad ist auch ein Land, der gerade mit Sicherheit nicht so stabil ist. Und da gibt es auch die Schwierigkeiten für die Leute, die da fliehen.
Und können Sie mir was erzählen über die humanitäre Lage vor Ort?
Auf jeden Fall sehr schlimm. Da gibt es auch kaum was zu ernähren und die Menschen werden wirklich immer leiden. Gleichzeitig, die Regierung auf jeden Fall hat nicht so viel Sicht für die Menschen. Dass jeder will nicht aufgeben, keiner will sich zum Friedensabkommen kommen oder so. Die werden immer nur weiter kämpfen, bis dass irgendeiner nicht mehr kämpfen kann oder beziehungsweise aufgibt und so. Und das wird wirklich schlimmer. Ich denke nicht, dass dieser Krieg ganz bald beendet wird.
Sie sind ja schon 2013 geflohen. Warum sind Sie damals geflohen?
Ich war Student im Sudan und da habe ich immer über Krieg im Sudan gesprochen in der Uni. Und da wurde ich 2-mal gefoltert, 2-mal festgenommen. Das 3. Mal haben die mich versucht, von zu Hause aus festzunehmen. Und ja, ich habe dann mit meinem Vater geredet, dass ich wirklich nicht mehr zur Uni auch konnte. Und dann, mein Vater hat mir auf jeden Fall das Geld gegeben und ich musste dann schnell wie möglich von Sudan rausgehen, dass ich nicht mehr festgenommen wurde und so.
Wenn Sie die heutige Gewalt im Sudan mit der Lage damals vergleichen, als Sie 2013 geflohen sind, was hat sich verändert und was ist gleich geblieben?
Also auf jeden Fall, dieser Regime ist immer noch da. Das Regime, was damals auch gegen die Aktivisten so hart gegangen ist, das ist immer noch da und noch schlimmer geworden, würde ich sagen, obwohl dieses Al-Bashir nicht da ist. aber das wird nicht so auch so schnell ändern, weil dieses Militärregime ist immer noch da und man auch hat auch gesehen, was die jetzt gerade betreiben ist und oder was die betrieben sind. Und ich denke nicht, dass das wirklich die Lage im Sudan so schnell sich verbessert wird und hat sich nur schlimmer entwickelt.
Haben Sie das Gefühl, dass die internationale Öffentlichkeit die Katastrophe im Sudan genug wahrnimmt?
Leider nicht. Ehrlich gesagt nicht. Und das finde ich wirklich sehr traurig, dass man Sudan fast vergessen wird und dass gerade so die humanitäre Hilfe im Sudan so schlimm ist, dass die Leute da in Al-Fasha zum Beispiel essen können und da essen nur die Schale von den Erdnüssen. Also die Erdnüsse, wenn das Öl gemacht wird, also wird ja dann den Rest von diesen Erdnüssen mit Schalen und so, das wird dann gekocht und gegessen, weil gibt's nicht mal Essen. Und man kann nicht diese Erdnüsse direkt so essen, weil da so viel Öl ist und bekommt man Bauchschmerzen davon. Vor dem Kochen müssen die ja zusammen erst einmal das Öl wegnehmen. Ich kann das wirklich nicht so richtig beschreiben, aber das ist so traurig, dass man wirklich außer Erdnüsse nicht mehr was zum Essen hat.
Und es bleibt von diesen Erdnüssen wahrscheinlich auch nicht mehr viel übrig.
Nein, leider nicht.
Sagen Sie, was erwarten Sie konkret von Deutschland und Europa?
Ich hoffe, dass die Lage im Sudan ernst nehmen und dass die Menschen einfach dadurch helfen können.
Sie sind kurz vor dem Bürgerkrieg 2023 zum ersten Mal ja wieder in den Sudan zurückgekehrt und zwar mit einer großen Idee. Unser ehemaliger ARD-Korrespondent und Kollege Stefan Meyer wollte dort nämlich eine Schule bauen und hat dafür Unterstützung gesucht und Sie haben sofort zugesagt und dann sind Sie zusammen in den Sudan. Wie war es für Sie, wieder im Sudan zu sein? Sie haben ja Ihre Familie auch wieder zum ersten Mal in den Arm genommen, richtig?
Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Moment, gleichzeitig sehr trauriger Moment, dass man weiß es nicht, wie lange dass ich nochmal warten muss, bis ich wieder in den Sudan wieder zurückkehren kann, dass meine Familie wieder in den Arm nehmen kann. Es ist sehr traurig, gleichzeitig sehr glücklich, dass ich auf jeden Fall nach 10 Jahren erst meine Mama gesehen habe und meine Familie. Ich hoffe, dass ich auch bald wieder sehen kann.
Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für uns und ich hoffe für Sie, dass Sie bald wieder Ihre Mama in die Arme schließen können.
Vielen Dank.
Liebe Zuhörende, das war unser Weltspiegel-Podcast zum Bürgerkrieg im Sudan. Aufgezeichnet am 4.9.2025 in München. Und jetzt haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache. Wir haben bald ein neues Podcast-Cover. Dann sehen wir etwas anders aus, hören uns aber gleich an. Wir freuen uns, wenn wir euch das Cover endlich zeigen dürfen. Außerdem habe ich auch diesmal einen Podcast-Tipp für euch. Azizam, die Revolution meiner Mama. In dem Podcast erzählt Host Aida die Geschichte ihrer Mama, die Mitte der 90er Jahre aus Iran nach Deutschland auswandert.
Hier feiere ich mit meiner Familie gerade Nowruz. Ich glaube, Nowruz ist so der einzige Tag, an dem ich mich wie eine echte Iranerin fühle.
Komm, nimm nur eure Geschenke.
Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich unser Wohnzimmer in Germersheim verlasse und rausgehe, dann bin ich, wie soll ich das jetzt sagen? Naja, Alman Aida. So nennen mich die Leute.
Ach echt? Wieso?
Ja, weil ich so korrekt bin und so. Ja, weil
ich hab das Gefühl. Ich bin eben sehr deutsch. Also ist auch wenig überraschend. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Und ehrlich gesagt, dass ich meine iranische Identität quasi an der Haustür ablege, war immer total normal für mich. Meine Mutter hat mir das mein ganzes Leben so vorgelebt.
Wieso sprechen wir draußen eigentlich fast nur Deutsch?
Ich möchte nicht, dass wir so auffallen mit unserer Sprache.
Bis vor 3 Jahren die größte feministische Protestwelle in der Geschichte der Islamischen Republik Iran ausgebrochen ist. Danach war meine Mama wie ausgewechselt. Wie sich das alles auf uns ausgewirkt hat und wie der Krieg in Iran im Juni auch nochmal alles umgeworfen hat, das hört ihr in Azizam, die Revolution meiner Mama. Ein Podcast vom SWR und von Funk, produziert von ACB Stories. Ab dem 2. September überall, wo es Podcasts gibt.
Abonniert uns, den Weltspiegel-Podcast, gerne, damit ihr keine Folge von uns verpasst. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst auch gerne ein Sternchen. Das hilft, dass auch andere unseren Podcast leichter finden können. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Julia Schuster, Roman Marun und Nils Kopp. Mitgearbeitet hat Anna Stosch und Caroline Männerich. Produziert hat Michael Heumann. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.